ARD.
Da ist sie wieder, die wunderbare Zeit zwischen den Jahren. Ich hoffe, ihr habt das Weihnachtsfest gut überstanden, falls bei euch noch ein bisschen Katerstimmung herrscht. Die könnte es auch bei der schwarz-roten Koalition geben. Da hat es ja dann doch an der einen oder anderen Stelle ordentlich gerumpelt in den ersten Monaten. Wobei Friedrich Merz dennoch mit sich und seiner Regierung ganz zufrieden scheint.
Wir haben ein paar Dinge auf den Weg gebracht, die Bilanz dieses Jahres. Wir sind jetzt 8 Monate im Amt, 7 Monate, ist gut.
Ihr seid beim Berlin Code, der Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Wir zeichnen diese Folge am Freitag vor Weihnachten auf und ihr hört uns unter anderem in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Sally Kaya. Ich vertrete in dieser Folge Linda Zervakis. Sie ist vielleicht noch damit beschäftigt, das ganze Geschenkpapier im Altpapiercontainer unterzubringen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir ziehen heute Bilanz. Was ist Schwarz-Rot in diesem Jahr gelungen? Was hat nicht so gut geklappt? Und welchen Einfluss haben eigentlich die Jusos oder die Frauenunion auf die Regierungsarbeit gehabt? Diesen Fragen gehe ich natürlich nicht alleine nach, sondern ich habe unsere CDU-Fachfrau Kerstin Peitzer hier. Hallo Kerstin.
Hallo.
Und den SPD-Experten Moritz Rödle. Hallo Moritz.
Hallo Sally.
Bevor wir jetzt mit dem ersten Thema anfangen, möchte ich erstmal Danke sagen, und zwar euch allen. Danke, dass ihr uns in unserem ersten Jahr Berlin Code so fleißig gehört habt. Und auch danke für die ganzen Likes und Bewertungen. Wenn ihr bis jetzt noch nicht dazu gekommen seid, macht es gerne, das hilft uns. Und natürlich auch danke für eure Themenvorschläge, weil das hier ist schließlich eine ganz besondere Folge von Berlin Code. Sie beschäftigt sich nämlich mit 2 Themen, die ihr uns geschickt habt. Und ihr habt euch unter anderem gewünscht, dass wir eine Jahresbilanz von Schwarz-Rot ziehen. Und das möchten wir tun. Kerstin, Moritz, wie fällt sie aus?
3 minus.
Moritz?
Muss ich jetzt eine Schulnote sagen? Ich würde sagen, Versetzung gefährdet.
Okay, fangen wir mal erstmal mit den positiven Sachen an, wie man das so macht. Was ist denn gut gelaufen, Kerstin?
Ach, die sind fleißiger, als man denkt. Also in den ersten 100 Tagen, da wurden rund 60 Projekte angestoßen und beschlossen. Da ging es vor allem so um, dass Dinge schneller passieren können, so Planungsverfahren, dass das alles schneller funktioniert. Dann haben sie einen Bundeshaushalt hinbekommen. Das hat die Ampel nicht hinbekommen. Also das war ja auch die große Agenda. Wir wollen dieses Ampelchaos wieder in ordentliche Bahnen lenken. Es gibt dieses Investitionsprogramm. Da kann man jetzt Dinge abschreiben. Das gilt insbesondere für Firmen. Und es gibt das Rentenpaket 2025. Schon nicht ganz unwichtig. Ich glaube, das sind so die Highlights, was sie geschafft haben. Und hinter diesen Entscheidungen oder wichtigen Projekten würde ich sagen, die reden nicht schlecht übereinander. Also man denkt vielleicht, die streiten sich die ganze Zeit und finden sich richtig doof. Das stimmt nicht. Also ich höre von der Union schon auch fast ein bisschen überrascht, ach, mit den SPDlern kann man doch eigentlich ganz gut arbeiten.
Apropos SPDler, Moritz, hast du auch was Positives zu sagen?
Naja, positiv ist auf jeden Fall zu sagen, wir haben 8 Monate Regierung und es gibt sie noch. Und das, obwohl sie sich hart gestritten haben in vielen Dingen, aber sie haben es am Ende immer wieder so in Bahnen gelenkt, dass es eben diese Regierung weitergibt und dass man auch guter Dinge sein kann, dass es sie auch im nächsten Jahr erstmal geben wird, bis dann die nächsten Dinge wieder anstehen, die kritisch werden. Und dann gilt es wieder, diese Regierung zusammenzuhalten und daran werden wir sie messen müssen.
Jetzt beschäftigt ihr euch ja aber sehr tief mit diesen Themen. Und ich sag mal so, wenn man das nicht tut, atmosphärisch war es ja dann doch irgendwie nicht so einfach, das, was man so wahrgenommen hat. Ich möchte nur die Stichpunkte geben, Brosius Gersdorf, die gescheiterte Richterinwahl oder der Rentenhickhack, wo es ja zuletzt so spitz auf Knopf, glaube ich, sagt man, stand. Warum machen es Union und SPD sich selbst, aber auch uns immer wieder so schwer dann doch?
Ich glaube, beide Parteien haben das große Problem, dass sie ihre eigene Parteilinie durchsetzen wollen. Also die Union eben Union pur und die SPD kämpft ja bundesweit tatsächlich um immer, also es wird immer schlechter, es ist momentan bei 14% und sagt natürlich auch, wir müssen ja irgendwie unsere Politik hier noch durchsetzen. Immerhin sind wir ja mit an der Regierung. Also insofern habe ich zum Beispiel in der Union das Gefühl, dass die Union eher so untereinander kämpft. Mhm. Also bei der Rente zum Beispiel waren es ja Abgeordnete der Union, die sich gegen das Rentenpaket gestellt haben, was zwischen Union und SPD schon abgestimmt war. Und die Unionsleute, die jungen Leute in der Union haben gesagt, nee, das machen wir so nicht mit. Also der Kanzler hat schon auch eine Opposition innerhalb der eigenen Fraktion und die ist laut. die sind auch sehr selbstbewusst. Also da sollte man die Unionsabgeordneten nicht unterschätzen. Und ich glaube, das hat Friedrich Merz getan. Und das ist der Grund, warum es in der insgesamt Koalition, also Schwarz-Rot, auch ein bisschen mitrumpelt.
Ich glaube, es gibt zwei Dimensionen, warum das alles so ein bisschen rumpelt. Einerseits würde ich sagen, Friedrich Merz hat im Wahlkampf viel zu viel versprochen, was er am Ende nicht halten kann. Also hat er im Wahlkampf quasi so getan, als ob es ausreichen würde, wenn er ins Kanzleramt einzieht, dass dann die Wirtschaft wieder anziehen würde, dass dann alle Probleme beseitigt werden. Also dass quasi die Ampelregierung an den Wirtschaftsproblemen, die wir in Deutschland haben, alleine schuld ist. Das hat natürlich erwartungsgemäß nicht geklappt. Er ist im Amt und trotzdem geht es der Wirtschaft immer noch nicht gut. Und dann hat er Anfang des Jahres, die Jüngeren werden sich erinnern, auch noch so eine AfD-Debatte angestrengt und hat gesagt, in der Migrationsfrage hat er gesagt, richtige Sachen werden nicht falsch dadurch, wenn die Falschen zustimmen. Und dann hat er mit der AfD zusammen einen Antrag abgestimmt. Und das hat dazu geführt, dass er einfach ein sehr, sehr schwaches Ergebnis bei der Bundestagswahl auch bekommen hat. Das hat ihm bestimmt 2 bis 3 Prozentpunkte gekostet, was ihn dann in eine schlechtere Verhandlungsposition gebracht hat in diesem Koalitionsvertrag. Und es hat dazu geführt, dass bei den Verhandlungen die Union total dominiert war von diesem Gedanken, wir müssen diese Migrationsfrage lösen und hat dabei vergessen, dass es auch noch andere Fragen gibt, die zu lösen sind. Unter anderem eben die Reformen in den Sozialsystemen, die Reformen bei der Rente, die Frage, wie können wir unsere Wirtschaft wieder so hinstellen, dass die wieder funktioniert. Sie hat sich aber in den Verhandlungen mit der SPD eben voll auf diese Migrationsfrage konzentriert und hat da auch richtig viel bekommen von der SPD. Aber in so Koalitionsverhandlungen, da ist es halt so, wenn eine Partei etwas gibt, dann kriegt sie auch was, zwangsläufig. Und sie hat eben bei sozialen Sachen was bekommen. Sie hat bei der Wirtschaft was bekommen. Sie hat eben diese Renteneinigung bekommen, die am Ende dann wieder zu großen Problemen geführt hat und sagt natürlich, man kann auch da, denke ich, sagen zu Recht, naja, wir haben bei Migration ganz viel gegeben, dann wollten wir eben bei Rente was haben und das führt jetzt dazu, dass die Union jetzt sagt, okay, wir haben bei Migration was gekriegt, aber die ganzen anderen Sachen wollen wir ja auch anders haben und das ist eben jetzt nicht im Koalitionsvertrag drin und dann müssen sie jetzt mitmachen, was die SPD eben gerne hätte.
Diese Unzufriedenheit mit der eigenen Performance, die du gerade so ein bisschen angesprochen hast, Kerstin, die zeigt sich ja dann auch zuletzt darin, dass aus der Union heraus ja immer wieder auch die Forderung nach einem Koalitionsvertrag 2.0 kam, also Nachverhandlungen und das, obwohl die Unterschriften unter dem aktuellen Koalitionsvertrag ja gerade mal vor 7 Monaten gesetzt wurden. Hören wir mal beim CDU-Generalsekretär Carsten Sinnemann rein.
Ich war ja immer schon der Meinung, dass Koalitionsverträge, die für 4 Jahre lang angelegt sind, aus der Zeit gefallen sind. Ich verstehe natürlich, dass das sein muss, dass eine Koalition so einen Vertrag braucht. Aber es wird wahrscheinlich niemanden geben, der sagt, dass man nicht darüber hinaus Anpassungen vornehmen muss.
Kerstin, warum denkt die Union nach nicht mal 7 Monaten Schwarz-Rot jetzt schon über Nachverhandlungen nach?
Weil aus ihrer Argumentation ist in dieser Zeit, seitdem der Koalitionsvertrag unterschrieben worden ist, so viel passiert, außen- und auch innenpolitisch, dass sich die Grundlage dieses Vertrages halt einfach geändert hat. Also nehmen wir mal das Verhältnis zu den USA, da hat sich massiv was verändert. Es gibt quasi den Westen nicht mehr. Der Krieg in der Ukraine, wo natürlich gehofft worden ist, dass der beendet wird in den Monaten nach der Koalitionsfindung, läuft weiter. Die Wirtschaft, Moritz hat es schon angesprochen, sollte ja bis Sommer, wir erinnern uns an die Versprechungen von Friedrich Merz, massiv wieder laufen. Das ist nicht passiert. Wir haben ein prognostiziertes Wirtschaftswachstum von 0.6%. Das ist also relativ wenig. Das sind alles so Sachen, die sinkenden Zusprüche zur SPD. Also das sind alles so Sachen, die es dieser Koalition schwerer machen und wo die Union, etliche, nicht nur Herr Lindemann übrigens, auch zum Beispiel der parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger sagt, das wäre doch eigentlich eine gute Idee, wenn wir einen neuen Vertrag aufsetzen. Allerdings glaube ich, aber das weiß Moritz besser, dass die SPD davon not amused ist.
Aber bevor wir dazu kommen, Moritz, ist das wirklich so unvorhersehbar alles gewesen? Ich kann Leute verstehen, die sagen, hey, da sitzen noch Menschen, die sollten sich damit auskennen. Und jetzt auf einmal, nachdem wir so lange miteinander verhandelt und gesprochen haben, jetzt sagen sie auf einmal, ah nee, lass mal doch ein bisschen anders machen.
Also du hast natürlich einen Punkt. Ich glaube, dahinter steckt, was ich gerade eben gesagt habe, war eher so die offizielle Geschichte. Dahinter steckt, dass die Unionsmitglieder natürlich sagen, warum haben wir eigentlich so viel Rücksicht auf die SPD genommen, die eben damals bei der Bundestagswahl 16 hatte, jetzt bei 14 steht. Wir haben viel mehr Einfluss, wir sind viel wichtiger und wir müssen viel mehr Union pur durchsetzen in einem Koalitionsvertrag. Das ist das, was dahinter steckt.
Also erstmal glaube ich, dass die Argumentation falsch ist, denn wir hatten Anfang des Jahres, noch bevor diese Regierung passiert ist, die Rede von J.D. Vance, dem Vizepräsidenten der USA, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er im Prinzip genau das alles schon gesagt hat. Also der Westen ist vorbei, ihr Europäer seid im Prinzip die Vergangenheit, wir sind die Zukunft. Das hat man damals schon wissen können, dass Donald Trump den Ukraine-Krieg nicht in einem Tag beendet, hätte man auch damals schon ahnen können, dass die Wirtschaft weiter eher am Boden liegt, wenn man keine Reform macht. Auch das hätte man ahnen können. Also diese ganzen externen Faktoren, die sind jetzt da, aber die waren damals alle auch schon da. In der SPD heißt es natürlich das umgekehrte Wording. Also im Deutschlandtrend sind sie bei 14, andere Institute haben sie bei 15, 16. Also sie sind ungefähr in einer Range. Das ist nicht gut für die SPD, aber das ist genau das, wo sie auch bei der Wahl waren, und die CDU hat im Vergleich dazu eher deutlich verloren. Die sind jetzt irgendwo bei im Deutschlandtrend 24, 25 und hatten bei der Wahl 28. Also auch diese Argumentation kann man natürlich sehen.
Wie ist denn die Meinung in der SPD? Die wollen das doch nicht.
Einen Koalitionsvertrag neu verhandeln. Glaube ich, dass die SPD das nicht will, ja. Das hat zum Beispiel Matthias Miersch, also der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, am Dienstag bei seiner Pressekonferenz auch ziemlich deutlich gesagt. Ich würde auch sagen, das ist überhaupt nicht praktikabel. Man kann doch jetzt keinen neuen Koalitionsvertrag verhandeln. Was ist denn, also wenn ich einen neuen Vertrag verhandle, dann habe ich ja immer auch den Ereignishorizont quasi, also die Erwartung, das kann auch scheitern. Weil wenn ich etwas verhandle, dann heißt es ja nicht automatisch, dass ich damit Erfolg habe. Also, was passiert denn, wenn eine Verhandlung scheitert? Ist dann diese Koalition beendet? Haben wir dann keine Regierung mehr? Regieren dann CDU und CSU alleine? Das sind Fragen, die sich, glaube ich, stellen und die für mich darauf hindeuten, dass diese Erzählung, wir brauchen jetzt einen neuen Koalitionsvertrag, eigentlich eher von denen aus der Union kommen, die eh darüber nachdenken, ob nicht eine Minderheitsregierung aus CDU und CSU alleine für sie das gewinnbringendere Modell wäre. Das will natürlich die SPD auf jeden Fall verhindern, dass das kommt. Und ich glaube, es wäre auch nicht gut für Deutschland. Aber es gibt diese Überlegungen und natürlich kann man darüber nachdenken. Unser Grundgesetz gäbe das her, so eine Minderheitsregierung. Aber dass man jetzt zu einem neuen Koalitionsvertrag kommt, wo im Prinzip ja auch dahinter steckt nicht nur dieser Wunsch nach der Minderheitsregierung, sondern auch das Eingeständnis, wir haben diesen Koalitionsvertrag schlecht verhandelt, was ich ja eben schon gesagt habe. Eben die Union hat die Migrationsthemen gekriegt und die SPD hat bei Sozialem, bei Rente und so weiter gepunktet. Und das merkt die Union jetzt und sagt, okay, Migration haben wir jetzt erledigt, jetzt verhandeln wir die anderen Sachen nochmal neu. So funktionieren Koalitionen nicht. Man muss sich schon auf das verlassen können, was man mal verhandelt hat.
Ich finde auch, also das Vertrauen, das jetzt schon gefühlt irgendwie immer weniger wird in die Politik von den Menschen. Ich weiß nicht, ob das nicht dann auch nochmal irgendwie erschüttert wird, wenn man da jetzt irgendwie nochmal ganz neu ansetzen würde. Aber also die Inhalte sind ja das eine, ne? Die handelnden Personen sind ja dann das andere. Da gab es ja auch zuletzt Gerüchte, sage ich jetzt mal, dass man bei der Union über eine Kabinettsumbildung nachdenkt. Kerstin, was ist da dran an diesen Gerüchten?
Es sind wirklich Gerüchte. Okay. Also man sollte damit sehr vorsichtig umgehen. Es geht vor allem um das Kanzleramt. Also so das ist ja kein richtiges Ministerium, aber da sitzt Thorsten Frey. Der ist schon jemand sehr Wichtiges, ist ein absolut Vertrauter von Friedrich Merz. Deswegen sitzt Thorsten Frey auch dort. Aber da wird schon kritisiert, dass die Performance nicht so gut läuft, wie sich das viele in der Union vorstellen. Ich wäre da aber erstmal vorsichtig, weil Friedrich Merz jetzt auch nicht so viele Vertraute hat und ich mir nicht so ganz vorstellen kann, dass er auf Thorsten Frey in dieser wichtigen Position, in dieser Schlüsselposition im Kanzleramt verzichten möchte. Und ich auch momentan noch nicht eine eventuelle Alternative sehe. Das Problem von Friedrich Merz ist ja eigentlich eher, dass er nicht so diese Vernetzung in seiner Partei hat. Also man darf nicht vergessen, er war 12 Jahre draußen und hat einen ganz anderen Job gemacht.
Wo war er? Kannst du das nochmal kurz sagen?
Er war bei BlackRock und war dort für Deutschland zuständig, also einem großen Investment, in einer Investmentfirma. Und hat eben sich um ganz andere Dinge gekümmert. Und ich kenne junge Abgeordnete in der Union, die sagen, ich kannte diesen Friedrich Merz gar nicht. Und das vergisst man vielleicht manchmal auch, weil jetzt ist er der Bundeskanzler und für die Älteren unter uns war er immer da. Aber nein, war er eben nicht.
Ich kannte ihn vorher auch nicht.
Siehst du?
Na, hinter dieser Idee Kabinettsumbildung und Thorsten Frey steht da im Mittelpunkt. Der Kanzleramtsminister steckt natürlich eine Analyse, die vor allem bei den Ministerpräsidenten der CDU gewachsen ist, aber auch bei einigen Abgeordneten, dass das Gefühl vorherrscht, Friedrich Merz kriegt seine Projekte nicht in die Fraktion kommuniziert. Und er kriegt sie auch nicht auf Länderebene kommuniziert. Teilweise haben Ministerpräsidenten, zum Beispiel auch Markus Söder von der CSU aus Bayern, über die Presse von irgendwelchen Dingen erfahren, die anders vereinbart waren. Oder es gab auch mal, erinnere dich, vor 4 Wochen, glaube ich, an die Pressekonferenz, als Friedrich Merz verkündet hat, heute schaffen wir das Verbrenner aus. Und Markus Söder guckt ihn nur kurz von der Seite an und war völlig konsterniert, weil davon hatte er noch nicht gehört, dass das an diesem Abend passieren soll. Also der Vorwurf, Friedrich Merz und sein Team kriegen ihre Ideen nicht kommuniziert in die wichtigen Partner, Fraktion und Länder. Und da kann man natürlich dann schon überlegen, ob dann der Kanzleramtsminister einen guten Job macht. Dass es natürlich keine anderen Kandidaten, die sich aufdrängen, gibt, stimmt auch. In meinen Augen gibt es auf Länderebene schon durchaus Kandidaten, zum Beispiel Herrn Liminski, das ist der Staatskanzleichef in Nordrhein-Westfalen. Beim dortigen CDU-Ministerpräsidenten Wüst, der macht einen sehr guten Job. Von dem hört man sowohl aus der CDU als auch aus der SPD auf Länderebene eigentlich nur Gutes. Der könnte das sicher sehr viel besser, als Thorsten Frey das kann. Die Frage ist, würde der Bundeskanzler das machen, weil es eben ein Wüstmann ist? Und das ist natürlich da gibt es ein gewisses Konkurrenzverhältnis.
Und übrigens, schon wieder ein Mann aus Nordrhein-Westfalen wäre das dann. Also wir haben ja natürlich Friedrich Merz selbst als Mann aus Nordrhein-Westfalen, Jens Spahn, der Fraktionschef, Carsten Linnemann, der Generalsekretär, Carsten Wildberger, einer der Minister. Also Männer aus Nordrhein-Westfalen, das scheint das Karrieremodell in der Union zu sein.
Ja, aber ganz ehrlich, mich persönlich nervt das so ein bisschen, dass immer diese Himmelsrichtungsdebatte geführt wird. Weil es geht da wirklich um Kompetenz. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man sich doch überlegen, es gibt da jemanden, der das könnte. Und dann kommt der halt aus Nordrhein-Westfalen. Es ist ja auch nicht schlimm, dass man aus Nordrhein-Westfalen ist. Es ist ein tolles Bundesland. Und warum zur Hölle diskutieren wir so eine Frage? Es geht um Kompetenz, meiner Meinung nach.
Es geht vielleicht auch eher darum, dass Friedrich Merz Menschen um sich schart, die ihm ähnlich sind in seiner Biografie. Dass er sich gern mit Menschen umgibt, die die gleiche Agenda und vielleicht auch ähnliche Lebensläufe haben wie er. Und dass das aber, wenn man eben der Kanzler von ganz Deutschland ist und 84 Millionen repräsentieren sollte, ist das vielleicht nicht der ganz ideale Weg.
Lasst uns doch mal nicht mehr über die Männer aus Nordrhein-Westfalen sprechen, sondern über einen Mann aus Bayern. Es geht um Markus Söder. Da hat mich einen Ton besonders aufhorchen lassen. Wir hören mal rein, was er auf dem CSU-Parteitag zu seiner Parteifreundin, Forschungs- und auch Raumfahrtministerin Doro Bär gesagt hat.
Keine Frage. Wir erwarten uns nicht viel von dir, aber viel Geld nach Bayern, liebe Doro. Das wäre schön.
Kerstin, was ist da los bei Markus Söder, muss ich schon wieder in diesem Podcast fragen.
Also ich war in München bei diesem Parteitag. Aha. Wir sitzen da dann immer ganz hinten in dieser riesigen Halle. Vorne sagt der Herr Söder diesen Satz und ich bin echt zusammengezuckt. Also,
glaube ich.
Weil ich wirklich dachte, oh mein Gott, also wenn das jemand zu mir sagt, ey Kerstin, wir erwarten von dir nicht besonders viel, dann ist das ja kein Lob. Und es ging auch tatsächlich so ein leises Raunen durch den Saal. Also ich hatte schon das Gefühl, das haben alle so empfunden. Und ich bin dann jetzt in den letzten Tagen hier in Berlin tatsächlich insbesondere auch von Frauen darauf angesprochen worden. Mhm. So, mein Gott, wie hat er das gemeint? Na? Wenn ich jetzt mal ganz freundlich sein will, glaube ich, dachte er, er macht einen Witz. Also ich glaube, er wollte einen Witz machen und der ist aber, muss ich ganz klar sagen, aus meiner Sicht auch völlig schief gegangen. Und sowas macht man eigentlich nicht. Aber es ist halt die Art von Markus Söder. Er findet sich auch immer sehr witzig. Mhm. Und manchmal ist er ja auch witzig, aber manchmal geht es halt auch schief. Und also an Doro Bärs Stelle, ich habe sie gesehen, wir haben so einen Monitor, wo wir auch Kameraeinstellungen eben von den Zuhörenden haben. Und ich habe sie gesehen, während Söder das über sie gesagt hat. Da war sie erstaunlich gefasst. Also das kann man wirklich sagen. Und Alexander Dobrindt saß neben ihr und dem ist eher so das Lächeln im Gesicht erfroren. Aber Doro Bär guckte nur ganz neutral, hat überhaupt nicht reagiert.
Du wolltest jetzt freundlich sein. Wenn man jetzt unfreundlich sein möchte, könnte man aber auch sagen, das war frauenverachtend ist vielleicht zu viel, aber nicht besonders wertschätzend in jedem Fall, oder?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, und das ist aber auch etwas, was Markus Söder immer mal wieder macht.
Man könnte auf den Gedanken kommen, dass das ausdrückt, dass bei Markus Söder eine Frau eben nur geduldet ist, aber eigentlich gar nicht gewünscht. Er weiß irgendwie, er muss Frauen da in irgendwelche Positionen bringen, aber er erwartet sich dann gar nicht so viel von ihnen. Das ist natürlich schon echt problematisch.
Man könnte auch sagen, Markus Söder unterschätzt Frauen.
Jetzt haben wir viel über die Union gesprochen. Kommen wir zur SPD. Moritz, wie ist es da? Sind da alle glücklich?
Ich glaube, es sind alle relativ glücklich, dass es eben diese Koalition noch gibt, dass man das hingekriegt hat, sich bei schwierigen Sachen zu einigen. Es gibt viele in der SPD, die das Bild, das in der Welt, in der wir uns befinden, relativ dunkel zeichnen. Manche sagen dann, das ist zwar eine dunkle Welt, in der wir gerade leben, aber wir kriegen das hin. Und andere sagen auch, sie wissen nicht, ob man das nochmal hinkriegt. Also es gibt so ein paar Fatalisten in der SPD, die durchaus sagen, wir haben alles versucht und es klappt einfach alles nicht. Sehr, sehr schwierig. Und es gibt auch noch, und das sind fast noch die Mehrheit, auch noch Optimisten, die sagt, ja, es ist gerade echt nicht einfach und auch der Koalitionspartner ist nicht einfach, aber wir sind dabei, das Ruder umzusteuern. Und es wird schon klappen, wir brauchen nur noch ein bisschen Zeit. Richtig froh und glücklich ist in dieser Koalition und in dieser Weltlage niemand in der SPD.
Und so aus deiner persönlichen Sicht, Moritz, der sich jetzt jeden Tag viel damit beschäftigt, wie ist denn deine Bilanz für die SPD?
Also ich habe ja vorhin gesagt, diese Regierung an sich würde so ein versetzungsgefährdet Badge kriegen. Das gilt natürlich für die SPD ganz genauso. Also es gibt da, würde ich sagen, keine der drei Parteien hat da gerade ein Prä oder ein besonderes Sternchen verdient für das, was sie da leisten. Es gab ja viele Diskussionen schon vor dieser Regierungsbildung, wie man denn als Ministerinnen und Minister aufstellt von SPD-Seite. Da gab es, haben auch schon viele vergessen, die Diskussion, ob Saskia Esken, die damalige Parteivorsitzende, auch Ministerin werden kann. Da gab es sowohl außerhalb der Partei als auch innerhalb der Partei viele Skeptiker und am Ende ist sie es nicht geworden. Wenn ich mir aber angucke, die Performance der Minister und Ministerinnen in der SPD, in dieser Regierung, würde ich jetzt am Ende sagen, das hätte Saskia Esken auch hingekriegt. Vielleicht sogar besser mit ihrer Erfahrung und ihrer Vernetzung in der Partei. Also,
warum?
Sie wurde gehandelt als mögliche Entwicklungshilfeministerin, also Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit, so heißt das offiziell. Und da ist jetzt stattdessen Rehm Alabali Radovan hingekommen. Die war vorher Staatsministerin für Integration und Migration. Eine junge Frau aus Mecklenburg-Vorpommern, die eben natürlich nicht die Erfahrung hatte, die zum Beispiel Saskia Esken hatte. Und die jetzt, ich will gar nicht sagen, dass sie schlecht performt hat, aber die auch noch keine großen Aufschläge hatte. Also sie hat noch nicht gezeigt, was in ihr steckt. Und das ist auch ein großes Problem der SPD, dass ganz viele Ministerinnen und Minister eigentlich gar nicht zeigen können, was in ihnen steckt, weil sie so gefangen sind in Amt und Würden und in der außenpolitischen Situation und im Streit mit der Union. Also da ist niemand dabei, der so richtig performt. Das gilt auch für die beiden Parteivorsitzenden, Lars Klingbeil und Bärbel Baas. Auch bei denen kann man den Eindruck gewinnen, dass sie tatsächlich von der Situation fast überfordert sind, was ja total menschlich ist. Also man muss sich vorstellen, Lars Klingbeil ist Vizekanzler, Bundesfinanzminister, SPD-Vorsitzender. Das sind einfach drei Hüte, die er aufhat, die wahrscheinlich am Ende für einen Menschen zu viel sind. Wahrscheinlich war es trotzdem alternativlos, dass er es so gemacht hat, aber so richtig gut ausgegangen ist es nicht. Und bei Bärbel Baas, die ja seine Co-Vorsitzende in der SPD ist, die ist SPD-Parteivorsitzende und Bundesarbeitsministerin, mit einem Hut weniger auf, aber das ist trotzdem noch relativ viel. Und auch bei ihr hat man den Eindruck, dass sie ganz schön am Limit arbeitet. Und vielleicht wäre es am Ende doch besser gewesen, man hätte diese Last auf mehrere Schultern verteilt. Dass Lars Klingbeil eben nicht Parteivorsitzender geblieben wäre oder Bärbel Baas Parteivorsitzender geworden ist. Auch das hätte Saskia Esken wahrscheinlich sogar weitermachen können und es wäre am Ende vom Ergebnis her auch nicht schlechter gewesen, weil die SPD ist ja auch an der Wahlurne jetzt nicht durch die Decke gegangen. Mhm. Haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen. Deutschland trennt 14%. Also wahrscheinlich wäre es auch nicht schlechter gelaufen, Vielleicht wäre es in einem anderen Szenario sogar besser gelaufen.
Es wird ja nicht unbedingt einfacher für die Koalition, muss man sagen. Wo seht ihr denn die größten Knackpunkte?
In der Wirtschaft, ganz klar. Mhm. Also für die Union ist es das wichtigste Thema, dass die Wirtschaft schneller wächst, dass die Wirtschaftsleute auch zufriedener sind. Gab jetzt gerade eine Umfrage der DZ Bank, das ist die zweitgrößte Bank in Deutschland. Die vergeben ganz viel Kredite an die Wirtschaft, gerade auch an den Mittelstand. Und da sagen nur 39% der Befragten, dass sie zufrieden sind mit der Politik von Merz. Und Anfang des Jahres, da waren es noch 62%. Mhm. Also man merkt total, die Wirtschaftsleute sind not amused. Sie haben sehr auf Friedrich Merz, einer von ihnen, gesetzt und der hat nicht so performt, wie sie sich das vorgestellt haben. Mhm. Das führt dazu, dass die Wirtschaft zwar sagt, ja, das ist schon alles, es geht in die richtige Richtung, aber das reicht noch überhaupt nicht. Und Wirtschaft hat auch ein bisschen was mit Psychologie zu tun. Und wenn die dann alle nicht zufrieden sind, ja, dann wird das auch nichts. Ne? Wenn die nicht sagen, hey, jetzt packen wir alle an und das wird alles toll. Aber wenn die eigentlich sagen, ja, zum Beispiel diese ganzen neuen Abschreibungen oder so, das reicht überhaupt nicht. Oder die versprochene Steuersenkung, insbesondere auch im industriellen Bereich, das reicht nicht, beziehungsweise es betrifft nicht alle Betriebe, was da jetzt beschlossen worden ist. Das sind alles so richtig große Probleme, die wirklich alltäglich sind. Und Friedrich Merz wird auch vorgeworfen, er ist quasi nie hier. Hm. Wenn er mal wieder hier wäre, wird dann gesagt.
Weil er so viel im Ausland unterwegs ist.
So viel im Ausland, mhm. Genau. Hat da natürlich auch wichtige Jobs zu tun. Aber da hat die deutsche Wirtschaft tatsächlich ein Problem mit einem Kanzler, von dem sie sich sehr viel erwartet hat, weil der ihnen übrigens auch sehr viel versprochen hat.
Mhm. Ich würde dir da ein bisschen widersprechen. Ich gebe dir recht, dass die Wirtschaft nach wie vor ein sehr großes Problem ist. Und dass da was passieren muss. Ich glaube allerdings, dass in der SPD auch die Meinung vorherrscht, dass da was passieren muss. Und auch die SPD ist an Wachstum interessiert und an Arbeitsplätzen. Das ist im Prinzip die neue Strategie der SPD, dass man jetzt sagt, man muss weg von diesem Image, dass sie die Partei der Arbeitslosen sind, sondern sie wollen hin zu einem Image, die Partei der Arbeitnehmer zu sein. Also die Interessen wirklich der Arbeitnehmer zu vertreten. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein großer Knackpunkt für die Koalition wird, weil da werden sie Sachen finden, die sie gemeinsam machen können. Ich glaube, viel schwieriger wird zum Beispiel die Ergebnisse der Sozialstaatskommission, also wo man auch darüber nachdenkt, was machen wir mit der Gesundheitsversorgung, wie stellen wir das neu auf. Viel schwieriger wird die Rentenkommission, über die wir viel geredet haben, die ja auch schon im Sommer wieder ihre Ergebnisse verteilen wird. Und in diesen Gebieten, da haben Union und SPD einfach völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Sie wollen beide das Ding reformieren, die Rente zum Beispiel, aber die SPD möchte zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge stärken und damit quasi den Leuten eine gute Rente garantieren und die anderen beiden Bereiche, also die private Altersvorsorge und die gesetzliche Altersvorsorge, im Prinzip so bleiben lassen. Und die Union möchte ja massiv an die gesetzliche Rentenversicherung ran und da massiv einsparen und den Leuten sagen, ihr müsst mehr privat vorsorgen. Da sehe ich noch nicht, wie die zusammenkommen wollen. Ähnlich ist es bei der Reform der Krankenkassen, wo die SPD eher auf dem Trichter ist. Wir wollen, dass alle einzahlen, dass auch die Selbstständigen und auch die Gutverdiener in die normale gesetzliche Krankenversicherung einzahlen und es eben keine privaten Krankenversicherungen mehr gibt. Die nennen das Bürgerversicherung, also eine Versicherung für alle. Das ist ein sehr altes Konzept der SPD von Karl Lauterbach, der das mal entwickelt hat im Prinzip. Und die Union möchte auch da eher auf private Leistungen setzen und eher im gesetzlichen Krankenversicherungssystem Einsparungen vornehmen. Und das sind Ideen, die passen einfach nicht zusammen. Und die kommen dann in einer Situation aufs Spielfeld, wenn wir im März zwei Landtagswahlen haben, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, wo es in Rheinland-Pfalz für die SPD um viel geht und in Baden-Württemberg für die CDU. Und dann kommt die Sommerpause, da kommt die Rentenkommission und dann kommen die Wahlen in Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. Ich bin nicht sicher, ob es in dieser rauen Umgebung, das ist ja bewegte See, in der man sich da bewegt, zu Kompromissen kommen kann, die wirklich tragfähig sind. Und dann ist schon die Frage, kann diese Koalition das aushalten?
Glaubt ihr also, und da bitte ich jetzt um eine kurze Antwort, die Koalition packt das oder machen die Ampel?
Ich glaube, die packt das. Die packt das, weil sie einfach weiß, dass sie es packen muss im Sinne der Demokratie und auch im Sinne dessen, dass man sich nicht vorstellen möchte, was passiert, wenn sie es nicht packt.
Wenn sie es hinkriegen, dass dieser man nennt das Top-Down-Mechanismus, also wenn von oben quasi im kleinen Kreis Verhandlungen geführt werden und man einigt sich auf etwas und das setzt dann die Arbeitsebene, das werden dann die Abgeordneten um. Wenn das klappt, dass man von oben herab aus dem Kanzleramt, aus dem Vizekanzleramt Einigungen nach unten spielt und das wird dann umgesetzt ohne große Diskussionen. Und die Menschen in Deutschland einfach mal merken, das klappt, was die da tun. Die einigen sich auf was und dann wird es umgesetzt, ohne dass sie danach nochmal drüber streiten. Dann, glaube ich, kann das was werden. Wenn wir wieder solche Momente erleben, wie bei der Rentendiskussion oder bei der Richterwahl Brosius-Gersdorf, wo einfach Abgeordnete völlig außer Rand und Band gegen die eigene Koalition schießen, dann wird diese Koalition nicht bis zum Ende durchhalten.
Jetzt beschäftigen wir uns ja in dieser Folge mit Themen, die ihr uns geschickt habt. Falls ihr andere Themen habt, über die wir sprechen sollen oder auch einfach nur mal einen Gruß dalassen wollt, warum nicht, dann postet es gerne hier in die Kommentare. Lasst uns ein Like da oder schreibt uns vielleicht einfach per Mail an berlincode@ard.de oder auch bei WhatsApp unter 030 2288 2288. Und der nächste Vorschlag, der kommt von Julia.
Hallo. Mich würde für die Weihnachts- oder Silvesterfolge ein Überblick über die parteiinternen Gruppierungen interessieren. Das heißt, was es da so gibt mit Klimaunion, CDA, Mittelstandsunion, Seeheimer Kreis. Und dann auch, wie mächtig die sind in ihrer Partei und inwiefern sich das auch konkret in der Gesetzgebung widerspiegelt.
Moritz, was ist das, parteiinterne Gliederung?
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt einerseits parteiinterne Gliederungen. In der SPD heißen die AGs, also Arbeitsgemeinschaften. Es gibt zum Beispiel die Jusos, das ist die Jugendorganisation der SPD, das ist eine AG oder die AG Migration und Vielfalt. Von der hört man immer relativ viel, weil sie relativ linke Ideen hat, wobei sie, wenn man sagen muss, diese AG ist nicht sehr mächtig in der SPD, aber sie wird natürlich durch ihre steilen Thesen sehr oft in der Presse zitiert und dann diskutiert. Und dann gibt es, weil das eben angesprochen wurde, den Seeheimer Kreis, dann gibt es innerhalb der Fraktion nochmal Organisationen und Strömungen. Das sind in der SPD-Fraktion eben dieser Seeheimer Kreis. Mhm. Die sind eher die Konservativen. Sie selber sagen von sich die Pragmatiker in der SPD. Dann gibt es das Netzwerk Berlin. Das ist die kleinste Strömung in der SPD-Fraktion. Die stehen irgendwo in der Mitte, sagen von sich auch, dass sie Pragmatiker sind. Und dann gibt es die Parlamentarische Linke. Das sind die organisierten Linken in der Fraktion. Und wenn ein Abgeordneter neu in die Fraktion kommt, dann ist es üblich, dass er oder sie sich in eine dieser Strömungen eben einordnet. Und diese Strömungen organisieren dann auch so ein bisschen das Leben in der Fraktion. Die organisieren, wer in welche Positionen kommt, eben aus ihrer jeweiligen Stärke heraus.
Gibt es das bei der CDU auch, Kerstin?
Also ähnlich. Also es gibt natürlich das, was bei der SPD die Jusos sind, gibt es bei der Union natürlich auch. Das ist die junge Union, das sind alle unter 35. Und man kann schon auch sehen, wer bei der Jungen Union wirklich wichtig geworden ist, wer da coole Reden gehalten hat, der wird meistens auch in der Union später dann was. Also zum Beispiel Parteivorsitzender oder so. Dann gibt es die Frauenunion.
Ja.
Und es gibt etwas, das ist ganz wichtig, das nennt sich Mittelstands- und Wirtschaftsunion, MIT. Und deren Vorsitzende Gitta Connemann, das ist schon jemand, die auch Einfluss hat und ja, also quasi das Verbindungsglied zur Wirtschaft sein soll für die Union. Also das ist wichtig.
Und wozu gibt es die Gliederung? Also klar, einmal für die jungen Belange, dann ne, für die Frauenbelange, aber was macht jetzt so ein Seeheimer Kreis zum Beispiel?
Also man muss sich das so vorstellen, dass Union und SPD ja immer noch Volksparteien sind. Volkspartei bedeutet, es gibt innerhalb dieser Parteien verschiedene Flügel, die im Prinzip im Großen und Ganzen eine Bevölkerung abbilden in ihren Meinungen. Bei der SPD gibt es halt einen linken Flügel und einen eher konservativen Flügel. Und zusammen sind sie eben in der Lage, das ist jedenfalls die interne Selbstwahrnehmung, die Meinung der Bevölkerung abzubilden. Und innerhalb dieser Flügel gibt es natürlich Meinungsbildungsprozesse, die dann quasi wieder nach oben gespiegelt werden. Also der Seeheimer Kreis macht sich Gedanken, wie er ein Thema sieht, die Parlamentarische Linke macht sich Gedanken, wie sie ein Thema sieht und das Netzwerk Berlin macht sich Gedanken. Und am Ende spiegeln sie das wieder hoch zu ihren Vertretern in den Fraktionsvorstand und dann wissen die im Prinzip, was da unten gedacht wird. Dann geht es auch noch darum, eben Karrieren zu organisieren. Also wenn die Fraktion nach einer Bundestagswahl sich neu aufstellt, dann gibt es die Frage, wer wird Fraktionschef, wer wird Fraktionsvorsitzender, wer kriegt einen Sprecherjob, zum Beispiel Sprecher für Außenpolitik. Und auch das läuft hauptsächlich über diese drei Flügel. Die dürfen dann sagen, wen sie auf dem Zettel haben, wer ihre Kandidaten für einige Dinge sind. Und dann wird das zusammen ausgedealt, wer welcher Kreis was wohin schicken darf.
Und das macht das Parteileben einfacher wirklich. Aber es klingt ehrlich gesagt ziemlich kompliziert.
Aus der Perspektive der SPD macht es das einfacher. Ich kann verstehen, dass das für Außenstehende und auch für uns Journalisten tatsächlich oft auch ein bisschen kompliziert ist. Vor allem, weil es dadurch auch dazu kommt, dass man innerparteilich eigentlich völlig unterschiedliche Positionen hat. Also wenn man mit einer parlamentarischen linken Vertreterin spricht zu dem Thema Migration, hat die eine andere Meinung als ein Vertreter des Seeheimer Kreises. Wenn man mit dem Seeheimer Kreis über das neue Bundespolizeigesetz spricht, dann sind die in ihren Positionen näher an der CDU dran als vielleicht jemand aus dem Netzwerk Berlin. Aber das ist eben dieses Volksparteiprinzip, das es in CDU und SPD noch gibt, dass sie eben ganz viele verschiedene Positionen auch abdecken innerhalb der Partei.
Vielleicht wird es einfacher, wenn man ein Beispiel dazu hat. Also wo hatte denn zuletzt so eine parteiinterne Gliederung Einfluss auf die Regierungsarbeit oder die Arbeit der Koalition?
Naja, zum Beispiel diese Mittelstands- und Wirtschaftsunion in der Union, die hatte großen Einfluss auf den Koalitionsvertrag. Die hat da zum Beispiel so Forderungen durchgesetzt wie sinkende Energiepreise oder eben auch Abschreibungsmöglichkeiten für die Wirtschaft. Das trägt dann diese Vereinigung an die Führung der Partei, an Friedrich Merz heran und sagt, das ist total wichtig, das wollen unsere Leute, das sind deine Wählerinnen und Wähler. Und dann kommt das in den Koalitionsvertrag rein. Also das ist schon auch so ein Machtfaktor innerhalb einer Partei. Und die haben sich eigentlich ganz gut durchgesetzt, so auch nach ihrer eigenen Vorstellung. Oder die sagen zum Beispiel, hey, wir hören von den Unternehmerinnen und Unternehmern, dass die ein Problem haben mit, dass Arbeitnehmer sich immer noch telefonisch krank melden können. Das ist doof für uns. Und dann wird das halt dann auch politisch diskutiert.
Also im Prinzip gibt's die, damit ganz oben in diesem Fall jetzt der Kanzler, damit der weiß, was die Leute eigentlich beschäftigt. Und das sind dann die Menschen, mit denen er persönlich gerade nicht sprechen kann. So.
Ja, das ist sicherlich ein Aspekt dieser verschiedenen Flügel, die es in der Partei gibt oder in der Fraktion gibt. Aber es geht da auch einfach um die Organisation von Mehrheiten. Also es gibt einfach Dinge, die ein Mensch im Seeheimer Kreis ganz anders sieht als jemand in der parlamentarischen Linken. Und diese verschiedenen Flügel konkurrieren auch um Mehrheiten innerhalb der Fraktion. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn man schon mal ein paar an seiner Seite hat, von denen man weiß, die ticken ungefähr ähnlich wie ich. Und dann kann man Mehrheiten organisieren.
Kerstin, bei der CDU, du hast ja auch schon angesprochen, gibt es die Frauenunion, die ja nach der Regierungsbildung schon sauer war, weil die Frauen von Friedrich Merz bei der Vergabe der Ministerposten, ich sag's mal vorsichtig, nicht so stark berücksichtigt wurden. Ne? Konkret gab es von den 8 CDU-Posten im Kabinett nur 3 für die Frauen. Wie gehen jetzt die Frauen in der Union damit mittlerweile um?
Ach, ich würde sagen, brav, ruhig, konstruktiv.
So wie sie sollen.
Also es gibt diesen schönen Ausspruch einer Unionsfrau, die mittlerweile nicht mehr im Bundestag ist, aber die hat mal gesagt, die Frauenunion sei keine Cheerleader-Gruppe für die Union und auch keine Groupies männlicher Politstars. Mhm. Und ich finde, das zeigt alles. Da hat mal eine das Ganze ausgesprochen, was, glaube ich, viele auch denken. Die Frauen sind da natürlich noch nicht so komplett auf Augenhöhe. Die Frauenunion hat über 90.000 Mitglieder in Deutschland. Also ist eigentlich ein richtig großer Verein. Aber in der Fraktion ist die Frauenunion nur mit 36 Frauen im Bundestag vertreten. Und da kommt das, was Moritz gerade sagte, vielleicht so ein bisschen rein. 36, die Union hat 208 Abgeordnete, sind halt noch nicht so eine ganz große Gruppe. Also die Frauenunion, die hat dann so Sachen in den Koalitionsvertrag reinverhandelt, dass es steuerlich Verbesserungen bei haushaltsnahen Dienstleistungen geben soll. Also sprich, dass man, wenn man sich eine Haushaltshilfe sucht oder irgendjemanden, der bei einem die Fenster putzt oder so, dann kann man das besser steuerlich absetzen. Das finde ich fast schon wieder witzig, weil dass das dann wieder jetzt ein Frauenthema ist, zeigt vielleicht halt auch ein bisschen wie die Union und vielleicht auch die Frauenunion selber auf ihre Kompetenzen guckt.
Übrigens gibt es in der SPD natürlich auch die AG der organisierten Frauen, ASF heißen die, aber es ist Gemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Die sind wiederum sehr, sehr mächtig in der SPD. Ohne die gehen keine Personalentscheidungen.
Also bei den, ich muss nochmal diese eine schöne Anekdote aus diesem Jahr, weil wir auch ein bisschen zurückblicken. Es gab ja, es war im September, da wurde Friedrich Merz Sprecher, also einer der Regierungssprecher, Sebastian Hille, in der Bundespressekonferenz gefragt, ob Friedrich Merz ein Frauenproblem hat. Mhm. Und daraufhin sagte dieser Sprecher, nein, Friedrich Merz habe kein Frauenproblem und begründete das, also die Begründung war, er hat selber eine. Und er hat auch mehrere Töchter. Beides ist korrekt, aber das als Begründung für eine vielleicht nicht ganz ideale Frauenpolitik zu nehmen, das fand ich schon auch bezeichnend.
Ziemlich schwach, ehrlich gesagt.
Die Frauen werden mitgedacht.
Ja, Cheerleader-Gruppe.
Kerstin Moritz, ich danke euch für die Einordnung. Danke für die Diskussion. Schön, dass ihr da wart.
Danke. Sally.
Dankeschön.
Wenn ihr jetzt noch Fragen zu aktuellen Themen habt, dann schickt sie uns gerne entweder per Mail an berlincode@ard.de oder per WhatsApp an 030-2288-2288 oder schreibt es uns gerne in die Kommentare. Abonnieren lohnt sich auch, so verpasst ihr keine Folge Berlin Code mehr. Und wer es noch nicht getan hat, bewertet uns auch gerne, wenn euch der Berlin Code gefällt. Und ich möchte euch auch noch einen Podcast empfehlen. Politikum heißt der Meinungspodcast. Politikum ist ein Podcast für alle, die Lust haben auf wirklich echte Diskussionen, auf Argumente und nicht nur irgendwie Lagerdenken. Die Kolleginnen und Kollegen bieten da Orientierung, die geben verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Da ist auch immer ein bisschen Humor mit dabei, der alles, was auf der Welt passiert, vielleicht auch ein bisschen erträglicher macht. Die Hosts diskutieren da mit Menschen aus der Wissenschaft, aus der Politik, die mit aus dem Leben kommen, über Themen, die uns halt in dieser komplizierten Zeit auch wirklich beschäftigen. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr, zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Sally Kaya. Nächste Woche ist Linda Zervakis wieder für euch da. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.